Dieser Podcast wurde mit Unterstützung unseres Werbepartners finanziert.
Dass Anton Bruckner ein bedeutender Sinfoniker war, ist allgemein bekannt und wird beim heurigen Internationalen Brucknerfest Linz ab 4. September im Rahmen eines ganzen Sinfonienzyklus im Originalklang in den Fokus genommen. Inwiefern er sich auch mit Liedern und Kammermusik beschäftigte, erläutert Presse-Klassik-Spezialistin Theresa Steininger im Gespräch mit Brucknerhaus-Dramaturg Andreas Mayer.
Man kennt ja Anton Bruckner vorrangig als Symphoniker und auch als Schöpfer von Sakralwerken. Dass er darüber hinaus auch für die Singstimme und für Kammermusikensembles Besonderes schuf, möchte man heuer während des Internationalen Brucknerfests Linz ebenfalls hervorstreichen. Um genaueres darüber zu erfahren, habe ich Andreas Mayer vom Brucknerhaus wieder in unser Podcaststudio eingeladen. Guten Tag.
Hallo.
Lieber Herr Mayer, bitte erklären Sie unseren Hörerinnen und Hörern doch, welche Charakteristika sind für Bruckners Lieder herausragend?
Eine schwere Frage zum Einstieg, weil Charakteristika, finde ich, ab einer gewissen Quantität irgendwie darstellbar sind. Und gerade was Bruckners Liedschaffen angeht, müssen wir da wirklich mit der Lupe suchen. Er hat eigentlich nur 6 wirkliche gültige Lieder komponiert. Davon ist eines für einen Wettbewerb der Deutschen Zeitung entstanden, was eigentlich ein Chorwerk war, das er aber auch noch für Klavier und Gesang arrangiert hat. Also sagen wir eigentlich nur 5 wirkliche Lieder. Dann gibt es noch so ein paar Studien, die er während seiner Studienzeit bei Otto Kitzler in Linz angefertigt hat. Aber das war's schon. Also Bruckners Lieder kann man mit gutem Willen an 2 Händen abzählen. Und er hat deswegen in diesem Liedschaffen, das auch ausnahmslos in der Frühphase entstanden ist, also bevor er sich der Sinfonik zugewandt hat, sich sehr orientiert an den Vorbildern. Er hat nicht wirklich eigenständige Charakteristika herausgebildet. Er hat sich sehr an Mendelssohn orientiert, Schubert, Schumann, das waren so seine Vorbilder. Und hat in diesen Stücken eigentlich, ich will nicht sagen Klischees, aber bestimmte romantische Topoi bedient, die er kannte. Es sind auch zumeist irgendwelche Widmungswerke, die er Klavierschülerinnen von sich gewidmet hat. Und was man aber herausstellen kann, wenn man ein bisschen sucht und wenn man ein bisschen schaut, was unterscheidet diese Lieder vielleicht dann von Schumann, von Mendelssohn oder auch von den Zeitgenossen, ist, dass er schon hier etwas tut, was auch ein bisschen in der Sinfonik dann zum Tragen kommt, und zwar dieses Denken in kleineren Gruppen, in kleineren Abschnitten. Also er geht nicht über den lyrischen Gesamtgestus, er versucht nicht die Essenz des Textes, bei den Texten handelt es sich jetzt auch nicht um die große, große Dichtung, sondern meistens auch um so Gebrauchslyrik. Er hat nicht versucht, das irgendwie als großen Bogen einzufangen, sondern er hat wirklich so die einzelnen Abschnitte herausgestellt. Also dann geht es um den Bach, dann wird das ein bisschen fließend vertont, dann geht es um die Liebe, dann wird es schwelgerischer, dann kommt auf einmal, ich sage jetzt einfach mal, ein gewisses Ereignis, dann kommt ein Fortissimo-Akkord. Also es sind so dieses Vokabular der Text Ausdeutung, was man in diesen Stücken sehr schön nachhören kann und wo man schon, und das ist sehr interessant, ein bisschen Bruckner wirklich fernab seiner Kernkompetenz hören kann und eben hören kann, wie ist dieser Mensch eben mit diesem Stil umgegangen und was können wir da vielleicht hören, was wir kennen und vielleicht gewisse Aspekte, die wir so, wenn wir das Stück vielleicht nicht wüssten, von wem ist es, wo wir das nie Bruckner zugeordnet hätten.
Interessant, ja, eben. Mhm. Lieder von Anton Bruckner stehen beispielsweise auf dem Programm der klassischen Klangwolke. Diese präsentiert heuer der weltbekannte Bariton Thomas Hampson. Er hat sich für seinen Liederabend im Brucknerhaus einerseits an den Namensgeber des Festivals, andererseits auch an andere Jubilare, abgesehen von Anton Bruckner, erinnert. Welche werden das denn sein?
Ja, wir freuen uns sehr, dass Thomas Hampson wieder in Linz ist mit seinem langjährigen Klavierbegleiter Wolfram Rieger zusammen und diesen Liederabend gestalten wird mit, glaube ich, auch Repertoire, das für ihn nicht alltäglich ist.
Ja, bestimmt.
Ja, gerade Bruckner natürlich zuvorderst. Die Idee dahinter ist eben, Bruckner, den großen Jubilar, also den für Oberösterreich natürlich alles überstrahlen, aber auch für Österreich, ich will jetzt Arnold Schönberg nicht diskreditieren, aber auch für Österreich vielleicht in diesem Jahr alles überstrahlende, für dieses Jubiläum 200 Jahre Anton Bruckner, dass man das kontextualisiert und eben in Verbindung bringt mit anderen Jubilaren. Also auf dem Programm stehen Lieder von Antonín Dvořák, der seinen 120. Todestag hat, zu 24 Richard Strauss, 160. Geburtstag, Arnold Schönberg, eben 150. Geburtstag oder auch Charles Ives auch 150. Geburtstag. Sehr interessant, dass die gleich alt sind. Das fällt bei mir auch manchmal so ein bisschen aus dem Raster, diese zwei Komponisten, dass die eigentlich im selben Jahr geboren wurden. Und ich bin persönlich jetzt kein großer Freund des Jubiläums, zumal wenn es wirklich nur zum Zwecke des Jubiläums genutzt wird, dass man sagt, man feiert die Feste, wie sie fallen und wir warten schon alle auf den 250. was auch immer Geburtstag, damit wir diese Musik wieder spielen dürfen oder noch mehr spielen dürfen. Aber gerade hier ist es, glaube ich, spannend zu sagen, wir haben dieses eine Jubiläum, das wirklich alles überstrahlt jetzt in diesem Jahr. Und gerade deswegen diese anderen Jubiläen, also Dvorak zum Beispiel oder Strauss oder vor allem auch Charles Ives, die in diesem Jahr gerade in Österreich, gerade in Oberösterreich definitiv untergehen würden, dass man die umso bewusster hervorhebt und dann am Ende eigentlich gar nicht so sehr die Werke jetzt aufeinander bezieht, sondern einfach sieht, es ist ein kleiner Blick in die Musikgeschichte über den Tellerrand Bruckner hinaus, um zu sehen, das ist quasi 50 Jahre nach Bruckner, das ist 70 Jahre nach Bruckner, wie ist da eine Entwicklungslinie, die wir einfach nur mit so Pinnnadeln in der Chronologie festmachen und einfach einen, glaube ich, ganz frischen, ohne jetzt einen großen Überbau gedacht haben, wo wir da einfach einen frischen, unverstellten Blick auf diese Werke wieder bekommen.
Und was macht diesen Vergleich der Lieder dieser Komponisten mit jenen von Anton Bruckner, dessen Geburtstag ja heuer 200 Jahre her ist, interessant?
Es sind alles Komponisten, die da auf dem Programm stehen, die in gewissem Sinne auch die großen Formen bedient haben, also gerade wenn wir Dvorak als Sinfoniker nehmen, Richard Strauss selbstverständlich sowohl im Opernfach als auch in der sinfonischen Dichtung, Charles Ives, der auch ein wirklich großer, von der Öffentlichkeit zeitlebens natürlich wenig bis gar nicht beachteter, aber ein großer Sinfoniker war. Diese Komponisten, deren Liedschaffen zu beleuchten, das wirklich auch wenig bekannt ist, hierzulande fast gar nicht bekannt ist teilweise, und zu sehen, wie haben sich die mit dem Lied auseinandergesetzt und eben, worauf wir vorhin schon zu sprechen kamen, zu sehen, zwar hat Bruckner das auch getan, aber ich würde jetzt mal behaupten, Dvorak, Strauss, Schönberg, Ives haben sich wirklich dezidiert auch mit Liedern auseinandergesetzt, haben auch ein sehr umfangreiches, teilweise Liedschaffen hinterlassen. Bei Bruckner ist das wirklich eine Randnotiz und eben zu sehen, auf der einen Seite vielleicht, was hätte sein können. Also bei Bruckner sieht man da so ein bisschen es sprießt, aber es kommt nicht zur Blüte. Und auf der anderen Seite eben auch diesen Blick zu haben, was passiert da im Lied nach Bruckner, bei diesen großen, ich sage jetzt mal Sinfonikern, was ist ein Weg, den vielleicht auch Bruckner hätte gehen können im Lied? Das sind so ganz schöne, ich finde sehr, in diesem Kontext sehr assoziative Aspekte, die da zum Tragen kommen, die sehr spannend sind.
Na, wollen wir reinhören in Mein Herz und deine Stimme von Anton Bruckner in einer Aufnahme mit Alois Mühlbacher und Franz Farnberger.
Thank you.
Die klassische Klangwolke ist ja zum Einheitspreis von 7 Euro zu besuchen. Was macht das denn mit der Besucherzusammensetzung im Brucknerhaus?
Wir versuchen natürlich immer, klar, wer versucht das nicht, mit unseren Preisen, mit unserem Programm so niederschwellig wie möglich zu sein, vielen Leuten es zu ermöglichen, in die Konzerte zu gehen. Aber die klassische Klangwolke ist definitiv ein besonderer Anlass, wo wir eben zu einem Einheitspreis von 7 Euro, also wenn man will, ein Mittagessen, kann man hier wirklich ein herausragendes Konzert im Brucknerhaus besuchen, wo wir natürlich sehen, dass das Publikum sich vielleicht ein bisschen mehr durchmischt, ein bisschen größere Altersgruppenunterschiede da sind, wo vielleicht nicht das Stammpublikum jetzt im Vordergrund steht. Und was natürlich ein schöner Anlass ist, einfach zu sagen, für alle Konzerte sind alle herzlich eingeladen. Aber wenn ihr euch für eins entscheiden müsstet, das ist vielleicht ein guter Anknüpfungspunkt, um mal ins Brucknerhaus zu kommen. Und darüber hinaus gibt es das auch eben, kann ich nur wiederholen, auch bei anderen Konzerten. Wir haben das junge Ticket zum Beispiel als Angebot bei vielen Konzerten, wo Schülerinnen, Lehrlinge bis 27 Jahre auch für 10 Euro beziehungsweise 7 Euro in die Konzerte kommen können. Also eine große Einladung an alle natürlich.
Mhm. Abgesehen von diesem Liederabend mit Thomas Hampson gibt es ja einen zweiten Liederabend beim Internationalen Brucknerfest Linz. Das Debüt der Sopranistin Julia Leschneva. Engelhaft und glasklar, so wurde ihre Stimme einmal in einer Kritik der Presse beschrieben. Als ich sie einmal hörte, war ich ganz besonders fasziniert von ihrer klaren Tongebung und ihrem starken Ausdruck. Was schätzen denn Sie an der Stimme von Julia Leschneva?
Ich würde das unterschreiben, engelhaft und glasklar. Ich meine, das ist natürlich ein oft benutzter Ausdruck, wenn eine Sopranistin eine klare, helle, leichte Stimme hat, der Begriff engelhaft. Aber es stimmt bei ihr insofern, dass es ist ja keine Substanzlosigkeit. Also diese Stimme von ihr hat so viel, gerade auch, finde ich, in den letzten Jahren, wo sich das nochmal ein bisschen in die tieferen Register auch eine gewisse Wärme da reingekommen ist. Sie hat eine Stimme, deren Flexibilität fast unerreicht ist heutzutage. Also die im Barockfach, im Opernfach die virtuosesten Partien singen kann. Zugleich aber auch, und das finde ich bei ihr wirklich, wirklich interessant, eine Atemtechnik, die ein Legato ermöglicht und die gerade beim Lied, also es kann ja nicht jeder Opernsänger, jede Opernsängerin oder auch im Oratorienfach reüssierende Sängerin, Sänger das Lied gut singen.
Ja.
Und ich finde bei ihr, ich habe mir vor kurzem wieder ein paar Aufnahmen auch von ihr angehört, dieses mühelose, über die Register hinweggehende Beherrschen auch der Vokale, der Vokalfarben, da nichts einzutrüben, nichts zu verschleiern, nicht in diese Gefahr, das sage ich mal im Operngesang auch, in diese vielbeschworene Maske zu singen und dann ein bisschen, sage ich mal, über die Kraft zu gehen, sondern das alles wirklich über eine virtuose Atemtechnik zu stützen, ist schon sehr beeindruckend. Und da fällt einem am Ende wirklich so dieses, ja, oft wird ja bei ihr auch der Terminus natürlich bemüht, das klänge so natürlich. Und jeder, der singt oder sich mit Singen beschäftigt, weiß, dass das das größte Kompliment ist, weil da, wie viel Arbeit dahinter steckt, bis man das Prädikat natürlich bekommt, das ist wirklich die ganz große Kunst.
Mhm. Na, und jetzt kann man sie eben erstmals auch im Brucknerhaus Linz hören. Bruckner als Kammermusikschöpfer und als Lehrer steht im Fokus des Konzerts des Quatuor d'Anel, in dem Werke von Bruckner selbst und von Cyril Huneis gegenübergestellt werden. Inwiefern ist denn Bruckners Kammermusikschaffen besonders?
Insofern, da sind wir eigentlich an einem ähnlichen Punkt wie beim Lied. Ein bisschen mehr haben wir hier, aber auch, was die Kammermusik angeht, haben wir wenig. Mhm. Es gibt das Streichquintett aus dem Jahr 1879, was eigentlich sein einziges gültiges, großes Kammermusikwerk ist. Und dann gibt es eine Handvoll kleinerer, nicht wertend gemeint, sondern einfach dem Umfang nach, Studienwerke, das Stück Abendklänge für Violine und Klavier und eben auch das Streichquartett, das Cator Danel spielen wird, was er in seiner Studienzeit bei eben jenem Otto Kitzler, über den wir schon gesprochen haben, in Linz komponiert hat, was auch so ein bisschen eine Art Gesellenstück war, neben der Studiensinfonie. Und was so spannend ist in diesem Kontext, finde ich, ist, eigentlich ist Bruckner dafür, welches Bild man von ihm als Komponisten hat. Er war jemand, der die Technik, die Theorie, die Struktur, die Form beherrscht hat. Jemand, der wirklich sehr stark in diesen ganzen Parametern war, die eigentlich die Kammermusik ausmachen, die eigentlich das Streichquartett ausmachen. Eigentlich gilt das Streichquartett ja als die Königsdisziplin der Kammermusik, weil man nackt ist. Man hat keine Stimme, die man bespielen kann, man hat nicht die große Opernbühne, man hat nur diese vier Instrumente und ist im Abstrakten, sage ich einmal. Und man müsste doch meinen, dass dieser Bruckner, der wie kein anderer die Theorie beherrscht hat, sich hier wohlfühlt. Und dem war aber, ich will nicht sagen, dem war nicht so, aber zumindest hat er dieses Feld nicht sehr stark bespielt. Ich glaube, ein Grund dahinter ist die Sozialisierung. Bruckner ist wirklich als Sohn eines Schullehrers, eines Kirchenmusikers mit der Sakralmusik, mit der geistlichen Musik sozialisiert worden. Und die Kammermusik ist eine Sache des Bürgertums gewesen. Ja. Und ich glaube, das war einfach nicht seine Welt. Also die hat er erst kennengelernt, als er schon fast 40 war und hat sich damit dann sehr theoretisch auseinandergesetzt, eben auch dieses Streichquartett komponiert, 1862. Aber dieser Keim der Sakralmusik, der in ihm steckte, der hat sich dann einfach in diesem Sinfonischen, in diesem großen, in dieser großen, sagen wir einmal religiösen, metaphysischen Ebene Bahn gebrochen und eben nicht in der Hausmusik, in der Kammermusik. Und deswegen ist es umso spannender, da drauf zu gucken. Also das Cator Danel spielt ja nicht nur das Streichquartett von Bruckner, sondern quasi das gesamte Streichquartettwerk von Bruckner, unter anderem das Thema mit Variation S-Dur, das auch in der Studienzeit bei Kitzler entstanden ist. Ein paar Skizzen, 6 Scherzi, auch noch ein Rondo, das er dem Streichquartett dann noch hinzugefügt hat als optionalen Finalsatz. Also wir haben wirklich das gesamte Streichquartett-Schaffen Bruckners, was eben diese quasi nie zu hörende Seite Bruckners beleuchtet. Mhm.
Hören wir nun den Beginn von Anton Bruckners Streichquartett in C-Moll. Was von Anton Bruckners kammermusikalischem Wirken lässt denn Bezüge zum Symphonien oder dem Sakralwerk herstellen?
Ich glaube, dass die Kammermusik in gewissem Sinne schon ein bisschen Vermittler Künstlerin zwischen beiden Welten ist, zwischen der Sakralmusik und der Sinfonik. Bruckner hat sich, als er eben begonnen hatte, zu seiner Studienzeit bei Kitzler, Bruckner hat sich da zum ersten Mal eigentlich mit anderen Theorien beschäftigt als die der Kirchenmusik. Er hat von Kitzler ein Buch bekommen vom Theoretiker Adolf Bernhard Marx, was eben die unter anderem die freie Komposition behandelt. Also nicht mehr die textgebundene, nicht mehr die liturgisch gebundene, sondern die der freien Kompositionsform. Und diese Formen, in die diese freie Form dann gewissermaßen gegossen wird, also Sonaten, Hauptsatzform, Liedform, Variation, Rondo, die hat er sich da drauf geschafft. Und mit denen hat er sich auseinandergesetzt. Und ich glaube, das war ein bisschen, in gewissem Sinne war die Kammermusik das Nadelöhr, durch das er da einmal durchgehen musste, bevor er dann zur Sinfonik gehen konnte. Also es betrifft ja auch andere Komponisten. Schubert hat das ja auch mal gesagt. Er will sich mit sowas wie der Streichquartettform dem Weg zur großen Sinfonie bahnen. Und im gewissen Sinne hat Bruckner das auch getan. Also anhand der abstrakten, wenn man so will, Kammermusik, die freie Form zu erproben, mit Hilfe derer dann dieses große Klangliche, was er in der Sakralmusik schon kannte und konnte in gewissem Sinne, das dann auf die Sinfonik zu übertragen.
Wie war denn Bruckner als Lehrer? Cyril Hüneis war ja auch ein Schüler Anton Bruckners.
Ambivalent, würde ich sagen. Also das ist zumindest das, was man, wenn man sich mit seinen Schülern, außer Schülerinnen und Schülern auseinandersetzt, so mitbekommt. Er wird als sehr streng geschildert, also jemand, der sehr pedantisch den Stoff vermittelt hat, der auch wirklich einen sehr, scheinbar sehr trockenen Unterricht gepflegt hat. Also zwar immer humorvoll auch, aber sobald jemand abwich von der Norm, wurde er gerügt. Es wurde nicht gestattet, dass man zu spät kommt. Da stand er schon vor der Tür und hat auf die Uhr geklopft. Es wurde nicht gestattet, dass man zu früh ging. Er hat penibel darauf geachtet, dass alle Kompositionsregeln, die er vermittelt hat, eingehalten wurden. Und er hat auch eine Parallele zu seinem eigenen Studien. Er hat es nicht gestattet, dass man schon komponiert. Also wenn ein Schüler während der Ausbildungszeit schon angefangen hat, hinter quasi Bruckners Rücken ein bisschen zu komponieren und er hat das rausgefunden, dann wurde das wirklich gerügt, weil er gesagt hat, ihr müsst erst, wenn ihr wirklich das Handwerk komplett beherrscht, dann kommt die Fantasie ins Spiel. Und da gibt es wirklich kuriose Geschichten. Also Friedrich Klose zum Beispiel, ein Schüler von ihm, hat auch in seinen Erinnerungen an Anton Bruckner, ein Büchlein, das er geschrieben hat, geschrieben, wie er bei Bruckner Unterricht, Privatunterricht hatte und an dem Tisch saß und mal wieder eine Kontrapunktübung gemacht hat und Bruckner saß daneben. Der Tisch sei komplett schwarz voll Tinte gewesen, weil es schon so durchgeschrieben war. Und Bruckner habe geredet und auf einmal aufgehört zu reden und nicht mehr weitergeredet. Und das dauerte so eine Minute. Und auf einmal hat er weitergeredet und Klose sagt dann, er habe das dann erst später gemerkt, als das mehrmals vorkam, dass in dem Moment die Glocke der Kirche nebenan geläutet hat und Bruckner zu beten begonnen hat im Stillen. Und wirklich, sobald die Kirchenglocke angefangen hat, betete er und sobald er fertig war, ging der Unterricht weiter. Also er war wirklich ein kurioser Lehrer, wenn man so will. Mhm. Und auch Klose hat einen schönen Begriff dafür gefunden. Er hat mal gesagt, dass im Lehrer Bruckner die oberösterreichische Derbheit, das sage nicht ich, das sagt Klose, mit der Wiener Herzensgüte vereinigt war. Also eine Mischung aus einer gewissen rustikalen Strenge und einer aber wirklich auch, sag ich mal, ein bisschen liebevollen, auf die Schulter klopfenden Art, die er irgendwie in sich vereint hat.
Mhm. Und um aufs Konzert zurückzukommen, Cyril Hüneis, wer war das? Wie kam er zu Bruckner und wie hat sich diese Lehrer-Schüler-Beziehung entwickelt?
Hüneis war ein Sohn eines aus Tschechien stammenden Schneidermeisters, der 1862 geboren wurde. Man kennt vielleicht noch seinen Bruder, seinen älteren Bruder, Wojtek Hüneis. Der war Gründungsmitglied der Wiener Sezession als Maler und dann später in Prag tätig. Hüneis ist 1883 ans Konservatorium in Wien gegangen, hat dort Klavier studiert, hat dort dann auch Kontrapunkt bei Bruckner studiert und war danach in Klagenfurt als Dirigent und Pianist tätig, ist dann 91 wieder nach Wien und war von diesem Zeitpunkt an eigentlich so ein bisschen Privatsekretär Bruckners. Er hat für ihn Proben gemacht, er hat Abschriften von Werken gemacht, er hat Klavierauszüge erstellt, er hat Kopistenarbeiten erledigt und er war am Schluss sogar Testamentszeuge. Also er stand ihm wirklich sehr nah und Bruckner hat ihn sehr geschätzt für seine theoretischen Kenntnisse. Was, wenn man Bruckner kennt, ein großes Lob ist. Weil es gibt kein größeres Lob für einen Musiker eigentlich, als wenn Bruckner jemanden für seine Theoriekenntnisse lobt. Mhm. Und dieser Hünais war eigentlich als Komponist schon tätig, aber jetzt nicht groß bekannt zu seiner Zeit. Er hat einige Werke komponiert und fürs Brucknerfest 2021, in dem wir uns mit Bruckners Schülerinnen und Schülern auseinandergesetzt haben, hat mein Kollege Jan-David Schmitz dann das Streichquartett in der Österreichischen Nationalbibliothek ausfindig gemacht. Und ich habe das dann in die Hände bekommen, die Handschrift, habe das dann ediert und wir haben es dann aufgeführt. Im Brucknerfest 21 ist es mittlerweile bei Doblinger erschienen auch. Also wer Interesse hat, kann sich das auch holen. Schön. Und es wird eben 2024 jetzt wieder aufgeführt. Mhm. Und es ist einfach ein tolles Stück, weil es einfach eine sehr eigenständige Klangsprache hat, aber doch auch mit Bruckner verknüpft ist. Und weil es für mich auch ein Komponist ist, Cyril Hünais, der auf jeden Fall entdeckenswert ist. Also ich habe mich dann ein bisschen auch an seine Versen geheftet, habe so geguckt, was gibt es. Es gibt nicht viel. Ich habe noch ein Stück in der Wien-Bibliothek gefunden für Klavier, das ist mittlerweile auch aufgenommen. Wandras Nachtlied für Chor und Orchester habe ich in Klagenfurt ausfindig gemacht in der Bibliothek. Also ich bin immer auf der Suche nach Stücken von Cyril Hünais. Falls jemand da was im Schrank liegen hat, kann er sich gerne melden.
Super. Hören wir doch jetzt von ihm Liebesgesang in A-Dur.
Thank you.
Und was hat Cyril Hünneis von Bruckner, als Bruckner ihm dann sichtlich erlaubt hat zu komponieren, denn übernommen und was hat er eigenständig entwickelt?
Man hört bei Hünneis dieses Fundament der Theorie, also sehr kontrapunktische Musik, Musik, die sehr einfach, die in der Form und die in der Struktur wirklich meisterhaft komponiert ist. Auch was die Klangsprache angeht, diese mediantischen Harmoniebewegungen, diese großflächigen melodischen Bögen, gerade im Adagio, das erinnert wirklich ein bisschen sowohl an eine Bruckner-Sinfonie als auch ans Bruckner-Streichquintett. Fast zitathaft teilweise, aber nicht wirklich. Und auch diese Blockhaftigkeit. Also er komponiert auch Sequenzen, die er dann so aneinanderreiht, wobei es ein bisschen, sag ich mal, organischer verschränkt ist, als man das bei Bruckner vielleicht kennt. Und auf der anderen Seite war er sehr von Wagner auch inspiriert. Also er war ein großer Wagner-Fan, hat über Wagner auch referiert, hat Artikel darüber geschrieben. Am Anfang vom Streichquartett, schon nach wenigen Takten, hat man wirklich so eine Tristan-Harmonik mit so verminderten und übermäßigen Akkorden, die wirklich auch fast zitathaft wirkt. Und ich glaube, irgendwie dieses, wenn ich es zusammenfassen müsste, ist es ist ein bisschen flexibler, lyrischer, organischer als vielleicht Bruckner komponieren und es ist ein bisschen strukturierter, klassischer, als so jemand vielleicht wie Wagner komponiert. Und irgendwo dazwischen befindet sich Cyril Hünneis. Ich möchte ihn jetzt nicht mit Wagner und Bruckner vergleichen, aber auf jeden Fall gerade das Streichquartett ein sehr, sehr hörenswertes Stück, das eben eine Klangsprache irgendwo dazwischen findet und eine Eigenständigkeit irgendwo dazwischen gefunden hat.
Also, das kann man dann beim Bruckner-Fest heuer entdecken. Ein Schüler Anton Bruckners war auch Hans Rott, der im Konzert des Bruckner-Orchesters Linz am 27. September mit Johannes Brahms in Bezug gestellt wird. Was von Rotts Schaffen trägt denn Brucknersche Züge?
Vor allem die klangliche Opulenz, würde ich sagen. Also im Bruckner-Fest kommt ja die Rottsche Sinfonie, die erste und letzte Sinfonie von Rott zur Aufführung. Viel hat er ja nicht komponiert, weil er sehr, sehr jung gestorben ist. Und man hört auf jeden Fall da den Lehrer durch. Man hört diese großen Spannungsbögen, diese wirklich auch für dieses junge Alter meisterhafte Instrumentierung. Und auch durchaus ein Verhaftetsein, auch im Sakralen, choralhafte Melodien, choralhafte Strukturen, die sich immer wieder Bahn brechen, was ihn schon mit Bruckner vergleichbar macht.
Warum galt er als Bruckners Lieblingsschüler?
Bruckner hat das tatsächlich fast selbst dezidiert so gesagt oder es wurde ihm zumindest in den Mund gelegt. Rott war auch Organist. Das hat beide, glaube ich, verbunden. Also Rott war ein sehr, sehr guter Organist auch. Stand Bruckner deswegen, glaube ich, auch in seiner Religiosität sehr, sehr nah. Rott war da fast, also ich korrigiere mich nicht fast, Rott war da wirklich krankhaft in seiner Religiosität sogar. Er hat während seiner Studienzeit zum Beispiel im Wiener Piaristenkloster auch als Organist sein Brot verdient. Und da gibt es auch einen Brief, den er da an den Freund Heinrich Krzyżanowski schreibt, wo er schreibt, ich war gerade in meinem Zimmer und da hat es an die Tür geklopft und dann kam Professor Bruckner rein und hat mich daran erinnert, ich möge doch öfter mal wieder ins Gasthaus Abend kommen, ich sei so selten Abend beim geselligen Zusammensein zusammen, weshalb ich jetzt auch aufstehe und gleich hingehe. Was ich sehr spannend finde, weil Bruckner, wenn man so über ihn liest, nicht jemand war, glaube ich, der das oft gemacht hat, der irgendwie die Leute privat aufgesucht hat. Er war sehr gesellig, Abend in geselliger Runde beim Bier, da hat er sich wirklich gut verstanden mit den Studenten, aber dass er zu diesem Rott auch extra hingeht und zu sagen, den habe ich jetzt schon länger nicht mehr gesehen, ich kümmere mich um den, das zeigt schon viel, das zeigt viel über die Beziehung zwischen den beiden. Und Rott hat einfach ein sehr tragisches, sehr kompliziertes, sehr tragisches Leben gehabt. Er ist 1874 ans Konservatorium gekommen in Wien, hat dort eben studiert, dann unter anderem auch bei Bruckner Unterricht gehabt. 1875 ist sein Vater gestorben, Theaterschauspieler. Schon zuvor ist seine Mutter gestorben, also er war relativ früh ohne Eltern. Er hat dann erfahren über seinen Bruder, dass er eigentlich ein illegitimer Sohn seiner Eltern war, bevor beide geheiratet haben. Das hat ihn in eine tiefe Sinngröße gestürzt als sehr religiöser Mensch. Dann hat er erfahren, dass sein Bruder eigentlich ein Kind aus einer Affäre seiner Mutter mit dem Erzherzog Wilhelm von Österreich war, dass er also nur sein Halbbruder war. Das hat ihn nochmal in eine noch tiefere Krise gestürzt, weil er wirklich diese, er schreibt das auch in Briefen, diese Sünde der Mutter, das Gefühl hat, also er liebte seine Mutter und zugleich hat er das Gefühl, sie hat diese Sünde in ihm gepflanzt, die er nun abtragen müsse. Und es zeigte sich dann relativ bald, dass diese ganzen privaten und auch dann irgendwann professionellen Probleme, die Rott hatte, sich auch in einer psychischen Erkrankung dann niederschlugen. Und er ist dann relativ bald, nachdem er sein Studium beendet hat, hat er immer größere Probleme bekommen und ist 1880, da ist er auf einer Zugfahrt gewesen, zu einer Stelle, die er antreten wollte, und hat dann einen Mitfahrer, der ihm gegenüber saß, mit einer Pistole bedroht und hat gesagt, Johannes Brahms, habe den Zug mit Dynamit gefüllt und er müsse jetzt sofort seine Zigarette ausmachen, sonst fliege hier alles in die Luft.
Ui.
Ja. Und daraufhin wurde Rott in die Landesirrenanstalt eingewiesen und blieb da bis zu seinem Tod 1884 im Alter von 25 Jahren. Also die letzten 4 Jahre seines Lebens. Das heißt, alles, was wir von ihm haben, hat er komponiert, bis er Anfang 20 war. Was unglaublich ist, wenn man sich diese Werke anhört. Sei es sein Streichquartett, sei es seine Sinfonie. Und was eben auch ein bisschen der Anlass ist für dieses Konzert, in dem ja Brahms zweites Klavierkonzert auch auf dem Programm steht und das deswegen den durchaus provokanten Titel trägt, ein Zug voll Dynamit.
Ja.
Ja, weil Brahms so ein bisschen sich in seinem Kopf als der Antipode niedergeschlagen hat, der eben ihn immer kritisiert hat, der für das Konservative stand, der nicht verstanden hat, was Rott wollte mit seiner Musik und der deswegen so sich ein bisschen als Gegenspieler Bruckners für Rott auch manifestiert hat.
Mhm. Und diese Symphonie hören wir uns jetzt auch an, Hans Rotts Symphonie in E-Dur und zwar einen Ausschnitt aus dem ersten Satz. Apropos Symphonie, das war jetzt die von Hans Rott, aber Symphonie und Anton Bruckner steht natürlich heuer anlässlich des 200. Geburtstags Anton Bruckners im Zentrum des Internationalen Brucknerfests Linz, namentlich in einem Originalklang-Symphoniezyklus. Warum hat man sich denn entschieden, Bruckners Symphonien heuer in ihren Ursprungsfassungen zu präsentieren?
Es war natürlich die Suche danach, was in diesem Brucknerjahr, in dem Brucknerjahr in aller Munde ist und überall auf den Programmen steht, was an Bruckner ist in Linz vielleicht besonders zu erleben. Und Linz ist der Ort, Oberösterreich und Linz im Besonderen ist der Ort, wo Bruckner musikalisch herkommt. Hier hat er seine ersten musikalischen, kompositorischen Sporen verdient. Das ist die Sprache, von der er aus er gedacht hat, auch wenn er dann längere Zeit seines Lebens in Wien war. Und dieser Gedanke mit dem Originalklangzyklus quasi zu versuchen, wieder an den Ursprung Bruckners heranzugehen, ist eben auch eng mit diesem regionalen Bezug zu Bruckner verknüpft. Also Bruckner unverstellt, Bruckner aus seiner Zeit, aus sich selbst zu begreifen. Und ich bin selber gespannt, wie das klingen wird und wie das zum ersten Mal sein wird, wenn man wirklich dieses ganze sinfonische Schaffen auf Instrumenten aus dieser Zeit mit Orchestern, mit Dirigenten, die sich dezidiert damit auseinandersetzen, wie kommen wir nah daran, wie das geklungen haben könnte, übersetzen es natürlich, es ist kein Historismus, übersetzen das natürlich in die Gegenwart, aber wie können wir vielleicht ganz neue Klangerlebnisse schaffen, die uns Bruckner in einem neuen Licht zeigen, das zugleich das Ursprüngliche, das Originale, wenn man so will, betont, auf der anderen Seite dadurch auch vielleicht noch revolutionärer und noch moderner ist.
Mhm. Wir haben ja darüber schon eine eigene Sendung gemacht. Ich möchte Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, einladen, diesen Podcast nachzuhören. Wollen wir es aber trotzdem zusammenfassen, welche Unterschiede wird es denn bei diesen Aufführungen der Originalfassungen von Bruckners Werken zu Aufführungen in späteren Fassungen geben?
wie Sie sagen, wir haben es schon mal en Detail besprochen, aber ich versuche es mal in 1, 2, 3, 4 Sätzen zusammenzufassen. Ich glaube, ein Stichwort ist definitiv eine gewisse klangliche Transparenz. Die Instrumente der Zeit bedingen ein Klangbild, ein orchestrales Klangbild, das vielleicht differenzierter ist, das mehr unterschiedliche Farben zum Leuchten bringt, vielleicht deswegen nicht ganz dieses organische Ganze transportiert, aber gerade der Reiz liegt, glaube ich, darin, beim Originalklangzyklus zu sehen, an welche Grenzen stößt vielleicht auch das Instrumentarium aus der Zeit. Und was wir heute als selbstverständlich, ich sage jetzt mal pejorativ, glatt gebügelt wahrnehmen, was hat da vielleicht noch mehr Ecken und Kanten? Was ist vielleicht nicht ganz so einheitlich darstellbar? Und am Ende ergibt das, ich finde das immer ein schönes Bild, ein eher mosaikhaftes Bild mit vielen verschiedenen Bausteinen und weniger dieses glatte Gemälde. Ich glaube, das ist ein Bild, das man da mitnehmen kann.
Mhm. Beim Internationalen Brucknerfest Linz werden diese Werke ja jeweils mit Stücken kombiniert, die einen Bezug zu den Symphonien herstellen lassen. Ich meine jetzt Stücke anderer Komponisten. Inwiefern kann das eine Bereicherung beim Hören sein?
Die Idee dahinter ist, mit den Werken, die gemeinsam mit den Bruckner-Symphonien auf dem Programm stehen, so eine Art Spiegel, sage ich jetzt mal, zu schaffen, vor denen das Brucknerwerk sich selbst eben sieht und wir sehen es eben auch in anderem Lichte und eine gewisse Wesensart der jeweiligen Bruckner-Sinfonie auch nochmal zu betonen oder auch zu brechen. Also nur als Beispiel in der dritten Sinfonie, die Bruckner Richard Wagner gewidmet hat, da das mit Wagners Musik zu kombinieren und zu sehen, wo sind die Anknüpfungspunkte, wo hören wir dezidiert, was hat Bruckner von Wagner genommen, wo ist er weitergegangen. Oder auch auf anderer Ebene, zum Beispiel in der fünften Sinfonie, bei der Bruckner auch tatsächlich Zitate und Momente aus Mozarts, Wolfgang Amadeus Mozarts Requiem verwendet, dieses Werk mit dem Requiem zu verbinden. Also wir versuchen auf der einen Seite da einen Konnex herzustellen zwischen Werken, aber auch manchmal assoziativ zu denken, welches Werk könnte dieses Bruckner-Werk nochmal beleuchten und uns ganz neue Hörerfahrungen bieten dadurch.
Ja, interessant. Ja. Hören wir uns auch so eine Kombination an. Die Bataille, zweiten Satz von Bieber mit Le Concert des Nations unter Jordi Savall, die ja auch zum Brucknerfest kommen werden, sowie Anton Bruckners 8. Symphonie.
Thank you.
Was wird denn wohl Ihr persönliches Highlight beim Brucknerfest, das am 4. September starten wird?
Gute Frage. Müsste ich lang überlegen, glaube ich, weil ich mich nicht entscheiden könnte. Ich bin mal ein bisschen vielleicht, ich denke mal, ein bisschen out of the box und sage jetzt keines der ganz, ganz großen Konzerte, sondern vielleicht sogar das Konzert mit dem Quatuor Danel, Bruckners Streichquartett und dem Quartett von Cyril Hünais. Weil es ein Stück ist, das mich sehr beschäftigt, weil es ein Stück ist, das mir sehr am Herzen liegt und weil es vielleicht auch abseits der großen, großen Konzerte, die ich jedem ans Herz legen möchte, ein schöner Moment ist, den man sich nicht entgehen lassen sollte.
Ich danke Andreas Meyer vom Brucknerhaus, der zu uns ins Podcaststudio gekommen ist, und wir hoffen, Ihnen einen lustmachenden Ausblick auf das internationale Brucknerfest Linz gegeben zu haben, das ja in wenigen Tagen beginnt. Auf Wiedersehen.
Das war der Pressepodcast zum internationalen Brucknerfest Linz 2024.